Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über Bundesratswahlen natürlich, über den Herr Infantino und die WM, über den Trump und ganz kurz noch über die Klimakonferenz. Also, SVP, zwei Akademiker, sind zur Auswahl in der Bauernpartei, nachdem er einen Milliardär überstanden hat, ein Weinbauer immer noch drin ist und der ehemalige Leiter vom Volk in Hinwil abtritt. Was heisst das für die Partei? Was siehst du da?
Das ist eine gefährliche Entwicklung, weil eine Partei, SVP hat wahnsinnig davon gelebt, dass sie Leute hatten, eben wie Ueli Maurer, Toni Bortoluzzi. Einfach normale, einfache Leute, die ein Gespür dafür hatten, was einfache Leute denken. Und das hört jetzt auch auf, das sieht man überall. Es sind praktisch alles Akademiker, die jetzt auch führend sind in dieser Partei. Das ist nicht gut.
Gut, also du bist ein Akademiker, also eben du wärst wahrscheinlich auch nicht volksnäher. Aber der Rösti ist es.
Ich bin ja nicht SVP.
Das wissen wir alle. Aber der Rösti, er ist zwar Akademiker, aber er wirkt nicht so wie einer, sondern ist eben ein Gemögiger und so. Und könnte so mit seinem Berner Dialekt so ein Minger-Typ werden. Und da frage ich mich, ob auch die SVP darauf schaut, wer könnte populärer werden. Weil ein Vogt, der ist ja sehr distanziert, sehr speziell und so. Und der Rösti ist bodenständiger. Und ob das für die SVP ein wichtiges Kriterium ist, aber auch für die anderen Parteien.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Rösti so bodenständig ist. Eben das Berndeutsch, das spielt eine Rolle. Er ist auch Bauernsohn, das spielt auch eine Rolle. Wobei der Hans-Uli Vogt ist auch auf dem Land aufgewachsen, Zürich-Oberland. Zürich-Oberland, Effretiker, Illnau-Effretiker.
Ganz im Oberland.
Ja, aber irgendwo auch auf dem Land. Ich finde, da ist nicht so ein wahnsinniger Unterschied. Und beim Vogt kommt einfach dazu, dass er einfach ein ganzes gescheites Haus ist. Und das ist auch interessant.
Gut, also jetzt plötzlich gescheit ist wieder wichtig. Vorher hast du gesagt, man sollte nicht unbedingt Akademiker. Er ist Professor. Wie steht es eigentlich in Herliberg? Was will man dort mehr? Was meinst du? Was sagen da deine?
Man tendiert eher auf Vogt.
Eher auf Vogt in Herliberg?
Ja. Aber ob das geht, glaube ich nicht. Weil die Mitte und die FDP werden eher auf Rösti haben. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt ein paar Mal den Hans-Uli Vogt erlebt und der ist also sehr überzeugend und das könnte noch sein, dass gerade in der Fraktion, weißt du, es gibt ja jetzt die Hearings und so weiter und die können durchaus Stimmung kippen und ich habe also gedacht, am letzten Freitag, der Hans-Uli Vogt, der tritt sehr gut aus, kann auch ganz gut Französisch, nicht zu unterschätzen, das ist ein wichtiger Punkt im Parlament, weil die Welschen immer auf das schauen. Also, meiner Meinung nach ist es recht offen.
Dass aber er ist ja abgetreten mit dem Argument, das sei wie ein Fußballspiel gewesen, das passe ihm nicht, er sei besser für einen Tennismatch. Das kommt natürlich nicht gut an bei den anderen 246, oder?
Ja, weißt, er ist ja gleichzeitig ein relativ netter Mensch. Also ich glaube, das vergisst man am Licht.
Also,
das ist nicht der Christoph Mörgeli, gell?
Gut. Der Roger Köppel war ja für den Tändler, das war der Todeskuss, für den er, glaube ich, eine Stimme gemacht, oder?
Ja, und wenn er jetzt selber in der Fraktion gesessen wäre, wäre das seine Stimme gewesen. Ich weiss nicht, wer sich da so vorgewagt hat. Und es war ja die Stimme, die nachher gewechselt ist und entscheidend war für den Vogt. Keine Ahnung, wer das war. Vielleicht der Thomas Eschi, wobei die zwei kommen auch nicht so gut aus. Aber als Zuger musst du ja eigentlich auf den Regierungsrat heben. Nein, für den Heinz Tändler ganz eine bittere Niederlage. Ich hätte ihn auch gut gefunden. Ich habe ja auch darüber geschrieben, aber ganz bitter.
Steht jetzt im Schief, vielleicht, weil er da interveniert hat für den Melnitschenko und so weiter, was er nicht hätte sollen machen. Also ich glaube, man ist da gerade mit einem blauen Auge davor gekommen in der SVP. Das wäre
ja gut, aber der SVP hat das keine Rolle gespielt. Eine Rolle spielt einfach,
aber im Parlament.
Ja, natürlich, aber er ist Regierungsrat und er ist vor Zug und das ist schon relativ schwierig, weil du bist nicht in der Bundesversammlung in Bern, niemand kennt dich und den Zug ist so ein Kanton, wo alle hassen. Also von dem her ist es schwierig.
Gut, dann schauen wir auf die andere Seite. Bei Josic ist die ganze Sache gegessen, oder? Keine Chance. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen zurückschauen. Wie ist das eigentlich passiert mit dieser ganzen SP-Bundesratsgeschichte? Muss man zurückgehen? Früher hat es immer, wenn man die Partei anschaut, die hat immer zwei Kriterien zu beachten. Mann, Frau, seit einigen Jahren, und Westschweiz, Deutschschweiz. Und bisher hat man das dann gehabt. Und dann ist etwas passiert, nämlich, dass beim Rücktritt von Moritz Leuenberger nicht ein deutsch-schweizer Mann gekommen ist, sondern eine deutsch-schweizer Frau. Das sind zwei Frauen dort plötzlich gewesen. Und dann nachher beim Rücktritt von der Gal Mireille, dann hat man dann als Westschweizer können einen Mann nehmen, um die Kriterien zu erfüllen. Und so ist es und so wird das bleiben, ausser wenn man das wiederkehrt mit zwei Frauen oder einer westschweizer Frau hineinnimmt. Und jetzt frage ich dich, der Christian Löwrat, das war ja der ganz grosse Taktiker. Jetzt aus der Rückschau könnte man sich vorstellen, dass mit der zweiten Frau, SP-Frau im Bundesrat, ist für ihn vorbereitet gewesen, dass seine Spezies, zuerst der Bärsee und nachher Nordmann oder Maya, können im Bundesrat sein und Deutsch-Schweizer SP-Männer auf Jahrzehnte raus sind weg.
Also erstens, beim Bärsee hast du völlig recht, das waren ja Freunde gewesen und die waren sowieso extrem eng gewesen, haben ja die ganze Abwahl vom Blocher organisiert, haben das Buch vorher geschrieben, wo alles drinsteht, nachher haben sie es vollzogen, das ist eigentlich Meisterleistung von diesen zwei. Nachher war klar, dass der Bärsee im Bundesrat darf. Dann hat der Löwrat, das ist auch Meisterleistung, hat das durchgesetzt, dass die Deutschschweizer gesagt haben, okay, wir akzeptieren, dass jetzt nur noch Frauen zum ersten Mal kommen aus der Deutschschweiz. Und alle haben damals gemeint, ja, das kehrt dann
es wieder. Geht nur um Frauen, aber es ist um mehr gegangen.
Nein, es geht nicht um das. Es geht darum, dass die ehrgeizigen Westschweizer Männer, die alle viel fähiger sind in der Partei, oder das siehst du, taktisch sind die völlig überlegen, Nordmann, Meijer, Bärsee, Löwrat, die sind völlig überlegen die Deutschschweizer, muss man jetzt einfach mal sagen. Cool. Die Deutschschweizer Mannli, das sind einfach nur noch Mannli und die werden nie mehr etwas werden in dieser Partei, wenn es weitergeht. So weitergeht. Aber der Löwrat hat das natürlich nicht können planen. Also
wieso
kannst
nicht?
Auf 10 Jahre raus kannst du das nicht planen.
Nein, er musste einfach die Rochade vorbereiten. Und die Rochade, Deutschschweiz, Westschweiz, ist nur gegangen über zwei Frauenkandidaturen. Und Cedric, wenn du jetzt zuhörst, wenn das nicht kehrst, wirst du auch 20 Jahre noch nicht Bundesrat.
Ja, aber er weiss genau, in 10 Jahren kehrt das wieder. Deshalb ist er jetzt dafür gewesen. Ja, ist logisch. Es ist klar, jetzt ist logisch, jetzt haben die Deutschschweizer Männer wirklich müssen zurückstehen. Das nächste Mal, und deshalb wird es Eva Herzog bevorzugen. Eva Herzog geht höchstens 4 oder vielleicht 6 Jahre sicher. Also 8 Jahre wäre schon recht viel. Die wird bald wieder zurücktreten. Ja, und dann können die Deutschschweizer Männer sagen, jetzt haben wir verzichtet. Und schwuppdiwupp, wer ist denn plötzlich im Rennen? Der Jon Pult ist im Rennen, der Cedric Wermuth. Die ganze Generation, die jünger ist als der Josic, etwa 10 Jahre jünger ist, die kommen alle zum Zug.
Nein, in der Zwischenzeit ist ja der Bärsee zurückgetreten. Und da gibt es einen SP-Mann aus der Westschweiz. Und dann können sie wieder keinen Deutschschweizer bringen. Sie haben wirklich nur zwei Chancen.
Sie müssen natürlich schauen, dass der Nordmann nicht jetzt Bundesrat wird. Meier wollen es sowieso nicht, aber der Nordmann müssen sie jetzt verhindern.
Also sie müssen wieder das nächste Mal schauen, dass zwei Frauen kommen, dass die Rochade zurückgeht. Oder sonst bringen sie es einfach nicht mehr an, oder?
Weißt du, was das Gemeine ist, ja, dass die Welschen wirklich ein Problem haben. Das war ja der Grund, warum man gekehrt hat. Micheline Gal Mireille war ja auch Regierungsrätin. Die ist nur deswegen Bundesrat geworden, weil es nicht so viele Kandidatinnen gegeben hat im Welschland. Und da hat man schon zu Recht eigentlich gefunden, als SP, es ist wirklich blöd, wenn wir aus dem Welschland immer eine Frau suchen. Das ist noch schwieriger als ein Mann. Aber jetzt ist die Situation anders. Und es ist, eben, ich muss eigentlich sagen, es war unglaublich unfair, wie man es gemacht hat. Die Josic hat man natürlich auch ausbremst aus politischen Gründen. Meiner Meinung nach war das ein Vorwand gewesen. Und du siehst es ja auch, dass die anderen Deutschschweizer Männer, ist ja schon verrückt, hat sich niemand gewehrt. 37 zu 6 hat die Parteileitung gewonnen. Muss man auch betonen, Wermuth, Meier, das haben sie so huere gut gemacht. High risk, aber sie haben es gut gemacht.
Also, ja, sie haben einfach gewusst, wie die Partei tickt. Also, der Moritz Leuenberger war der letzte männliche SP-Bundesrat gewesen. Aus der Deutschschweiz wird es noch für längere Zeit bleiben. Favoritinnen sind Eva Herzog, Evi Allemann. Auch wieder nochmal die Frage. Die Eva Herzog, die wirkt ein bisschen spröd. Evi Allemann sympathischer, könnte volksnäher sein und könnte vielleicht den SP mehr bringen.
Ja, stimmt. Und das übrigens, ich habe die Hearings jetzt erwähnt, auch das wird eine Rolle spielen, dass die Eva Herzog einfach schon ein trockenes Gutsli ist und einfach bei vielen Leuten nicht so wahnsinnig ankommt. Da, aber sie ist Ständerätin. Immer daran denken, 46 Ständeräte hast du praktisch auf sicher.
Aber die Überlegung, die ich jetzt auch gemacht habe, machen ja natürlich die anderen Parteien. Und die wollen vielleicht, dass die SP eine Bundesrätin hat, die sehr spät ist, oder?
Ja, weißt du, aber es ist dann, also die Eva Herzog ist dann auch eine starke Bundesrätin. Mhm. Also das ist, da kannst du dann denken, als bürgerlicher Mann findest du vielleicht, ja, die Evi Allemann, mit der kann man dann noch besser reden, wenn man etwas will. Also die Eva Herzog wird zwar sehr geschätzt von den Bürgerlichen, aber es gibt sicher auch noch viele Leute, die sagen, Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, es wird Eva Herzog sein.
Also, reden wir über WM Infantino. Er wohnt ja seit Anfangsjahr in Katar, was völlig unüblich ist und auch unsinnig ist. Und dort hat er unter anderem eine Rolle gespielt als Einpeitscher von den Mitarbeitern. Ich habe das gesehen auf Video, da hat er gerufen, sagen alle Katar und sagen alle FIFA. Und ich habe immer noch gewartet, sagen alle Infantino, das hat er nicht gemacht. Er hat eine Rede gehalten am Samstag. Was hat dich denn am meisten gestört?
Na gut, dass das total kriecherische Anbieter an ein Regime, wo wir einfach genau wissen, das entspricht nicht dem, wie wir westliche Werte verstehen. Und ich meine, eine FIFA, die jetzt 30 Jahre, 40 Jahre behauptet hat, sie sagen für Menschenrechte und für Diversity und Inklusion, alles der Schrott. Und da sieht man mal, wie das Frömmeln ist, wie das einfach blöds Frömmeln ist. Man sollte alle Leute, die von dem Zeug reden, sollte man immer gerade den Verdacht haben, da stimmt etwas nicht. Infantino finde ich absolut untragbar. Sofort go. Katastrophe, die Rede.
Kein Gegenkandidat.
Ganz grusige Rede. Und es ist alles falsch. Es ist der Selbsthass vom Westen, wo man in einem der grusigsten Länder vom Nahen Osten tut noch öffentlich verkünden. Es ist ein Schande, der Typ. Ich schaue gar nichts vom Fußball jetzt, weil mir schießt der Typ total an.
Gut, also ich glaube, du hast den Hauptpunkt wirklich erwähnt gehabt. Es ist die Woke-Haltung, wo er dann sagt, 3000 Jahre lang hätten wir Schlimmes da, müssen uns jetzt 3000 Jahre lang schuldig bekennen, sagt er ausgerechnet dort unten. Also wir sind alles Kolonialleute, wir haben Sünden gemacht in der Vergangenheit und müssen jetzt darunter leiden, wir weissen Bösen etc., sagt ausgerechnet der Infantino in der korruptesten Organisation, die weltweit funktioniert und hat damit nicht nur irgendwie Talking Points eben von gewissen Leuten im Nahen Osten, sondern ähnlich ja auch noch von Putin, kann man auch noch sagen. Der tut uns im Westen mit ähnlichen Worten auch abtischen, oder?
Absolut, also das ist ganz, also absolut unterste Schublade. Man sollte sich völlig distanzieren von diesem Typ. Das ist ein ganz ein grusiger Sieg. Und ich meine, ich finde es wirklich eine Zumutung, dass er noch uns in Sippenhaft nimmt und dann sagt, er dürfte sich für uns entschuldigen. Was fällt dem eigentlich, dem kleinen Bürstchen? Nein, es ist unglaublich.
Es ist unglaublich. Und dann hat er ja noch sich eingeschmeichelt bei allen Minderheiten. Ich bin Katari, ich bin Behinderte. Offenbar hat er das in der gleichen Reihe voll gesagt. Araber, etc., homosexuell. Das ist eine Reihe, hat Frauen zwar vergessen, über 50% von der Erdenbevölkerung. Und dann als Beispiel hat er gebracht, er hat ja ähnliche Sachen erlitten persönlich. Er hat nämlich Märzentöpfchen und rote Haare. Und sei darum gemobbt worden.
Ja, gut, als jetzt hat er Glatze, das ist noch schlimmer. Nein, es ist jenseits von gut und böse. Aber die FIFA, ich meine, also gut, das ist ja seine Rolle bei Sepp Blatter und der ganze Kampf gegen den Sepp Blatter ist auch noch offen. Das war auch grusig. Nein, aber es ist also, die FIFA, die kannst du rauchen.
Also muss man so sagen, eben im Exco-Komitee, wo die Wahl 2010 dort gemacht hat, wo betrogen worden ist, etc., wie man weiss, sind von 24, die dort abgestimmt haben oder hätten können abstimmen, sind 22 weg. Nur zwei haben das irgendwie noch sauber überlebt. Aber eben die WM ist dort. Und der Infantino, der verteidigt das durch alle Böden durch oder noch mehr. Und man fragt sich, ob es da noch einen Hintergrund gibt. Vielleicht erfahrt man das auch noch später. Gestern an der Anfang, hast du mal ein bisschen geschaut?
Nein.
Totale Pleite, oder? Die haben da irgendeine Show gemacht, wie man sie kennt, bei Eröffnungen. Bei Halbzeit ist das halbe Stadion leer gewesen. Die haben das gar nicht schauen. Und auf der Tribüne sind eigentlich, ja, was sind denn für Leute gewesen? Ich
weiß nicht.
Ja, der MSP.
Familie von Herrn Infantino.
Der Infantino. Natürlich der Emir und der MSP. Mohammed bin Salman, verantwortlich für den Mord und Verstückelung von Jamal Khashoggi. Aber aus dem Westen ist dort niemand angekommen, die Veranstaltung. Also ganz mies. Also auch eben das. Am Schluss ist das Stadion halb leer gewesen bei einem Eröffnungsspiel. Das sagt es gerade denen gar nicht um Fußball in Katar, sondern um irgendeine Show zu machen. Am Anfang ein bisschen Theater, das haben sie dann geschaut. Aber Fußball, das langweilt die total.
Das Schlimme ist eben, dass wir uns auch demütigen lassen. Oder? Die Katarier wissen ganz genau, das zeigt wieder mal die Geldgier vom Westen, nur weil der Fußball einfach viel Geld einbringt und so weiter. FIFA kann man kaufen, wie man will.
Nein, die muss man kaufen.
Muss man sogar kaufen.
Das ist die Regel. Und dann
haben wir noch einen Präsident, der kommt und sagt, wir sind seit 3000 Jahren die grössten Arschlöcher von der Welt. Nein, es ist
schon. Die Katarier haben gesagt, wir haben entsprechend der FIFA-Regel uns verhalten. Man muss kaufen und sie können am teuersten
ja,
und am meisten können sie zahlen. Also, es geht ja noch weiter. Nämlich eben, irgendwie fühlen sich auch die Nationen da nicht so gut. Die haben wollen zuerst ein Bändchen machen mit Farben, die zeigt, dass man auch für LGBT ist. Das hat man nicht gemacht. Dann hat man gesagt, One Love. um das abzutempieren, ist jetzt auch verboten worden von der FIFA, wie sie gesagt haben, politische Statements sind verboten. Liebe ist ein politisches Statement.
Ja, das ist klar, das ist in Katar nicht gut. Aber es ist, ich weiss gar nicht, die Engländer wollen den nie machen, was ich auch jenseits von gut und böse finde, dass ein Land wie England, das dafür verantwortlich ist, dass der Sklavenhandel aufgehoben worden ist, das einzige Land gewesen, und das erste Land gewesen, wo Sklaverei wirklich bekämpft hat, während Katar noch bis irgendwie vor 20 Jahren Sklaven gekämpft hat.
Oder noch länger.
Es ist jenseits von gut und böse. Dass die Engländer, dass wir als Westler uns nochmal einmal entschuldigen dafür, für etwas, wo wir eigentlich eher müssten stolz sein, dass wir nämlich Sklaverei aufgehoben haben, im Gegensatz zu praktisch allen Ländern der Welt.
Also, das geht nicht mehr so weiter in dieser Sendung. Wir müssen endlich mal über etwas uneinig sein. Darum reden wir mit absoluter Sicherheit über das Thema, wo wir nicht gleicher Meinung sind, Donald Trump.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Donald Trump wird nochmal Präsident werden im kleinen Rahmen in Mar-a-Lago. Hat er so am letzten Dienstag bekannt gegeben. Wie hat er auf dich gewirkt, Markus?
Nicht so gut. Es geht nicht so gut. Er ist ein bisschen verunsichert.
Was heisst das?
Ja, das heisst noch nicht viel. Weißt, das
nein.
Geht noch zwei Jahre.
Also, nein, aber er hat ja immer gesagt, die Politiker, die ab dem Teleprompter ihre Reden ablesen, die sagen nichts. Was hat er gemacht?
Ja gut, das hat er ab und zu gemacht und dann sind ja die besten Reden eigentlich entstanden.
Nein,
das finde ich nicht so schlimm bei ihm.
Finde
ich nicht so schlimm.
Nein.
Aber der Punkt ist einfach, du hast gesehen, Kopfdeckel, es geht ihm nicht gut. Er ist verkrampft, er ist überhaupt nicht lustig gewesen. Der ist sonst normalerweise sehr lustig. Und das ist, da merkt man, also das ist wieder eine unglaubliche Herausforderung für ihn. Ob er es schafft, ich weiss es nicht.
Nein, also eben, also er hat sich nicht mehr zutraut, oder seine Leute, wenn er noch ein paar hat, haben nicht zutraut, dass er frei soll reden, sondern haben ihm einen Text gegeben und müssen ablesen. Es war also flau gewesen bis zum Letzten und die meisten Sender haben es gar nicht eingeschaltet oder kurz nachher weggegangen. Aber am Ende der Woche ist jetzt ein Special Counsel ernannt worden vom Justizminister Merrick Garland, soll untersuchen Fälle von Donald Trump, nur zwei, nämlich den 6. Januar und die Geheimdokumente in Mar-a-Lago. Es gibt noch viele andere Fälle, die auch noch sind. Und natürlich weiss man, es ist ganz heikel, dass man gegen so jemanden vorgeht, der mal Präsident war. Das hat es kaum je gegeben in Amerika. Und er hat gesagt, der Merrick Garland, er nimmt einen Special Counsel, also etwas, das nicht direkt vom Justizdepartement kann kontrolliert werden. Das ist in der Sache, beim Biden ist das auch der Fall, im Gegensatz zu Donald Trump, der direkt hat Einfluss genommen auf den Justizminister. Aber natürlich bringt das eine gewisse Kritik. Und ich glaube, man ist dort in Mar-a-Lago ziemlich nervös.
Na gut, also die Demokraten sind auch nervös. Weil die werden jetzt ein paar Investigationen bekommen, aber das finde ich falsch, aber das ist ein anderes Thema. Gut, und zweitens ist natürlich völlig verlogen. Ich meine, Garland hätte genau da, was er jetzt sagt, dass er nämlich befangen sei, dass sein Chef der Biden ist, dass der Biden wieder antritt, dass der Trump auch wieder antritt. Das muss jetzt Ausdruck finden, indem er jetzt einen Special Counsel nennen. Das ist so verlogen. Das hätte er schon müssen vor einem halben Jahr sagen. Er hätte es schon vor einem Jahr müssen sagen, weil es völlig klar war, dass eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Trump nochmal antreten und dass der Biden der war, wo der Trump besiegt hat. Das ist absolut verlogen. Und er macht es auch nicht, weil er das Gefühl hat, er findet etwas raus. Weil das eine ist die Dokumentationen. Selbst wenn es dort etwas findet, wo irgendwie nicht gut war, wird es eine Geldstrafe geben, höchstens. Und das andere wird er nie können beweisen. Aber um das geht es nicht. Es hat sich für die Demokraten jetzt schon ausgezahlt. Immer wenn sie den Trump aufspielen, immer wenn der Trump wieder ein Riesenthema wird, immer wenn wieder das Gefühl, da ist irgendwie, es gibt einen Prozess bald gegen ihn, hilft das den Demokraten. Und das ist der Witz von dieser Übung.
Also wenn das so ist, wenn er wirklich so toxisch ist, dann ist es besser, wenn er nicht weitermacht für die Republikaner. Aber mich erinnert das eigentlich jetzt ein bisschen am Fall Al Capone. Al Capone war der grösste Gangster, hat x Mord gemacht und verurteilt worden, ist er wegen... Weißt du noch?
Ja, aber das kommt immer wieder wegen Steuerhinterziehung. Aber das kommt,
nein, weißt, Moment,
das kommt jetzt immer. Das ist Washington Post. Das haben sie jetzt etwa 50
nein.
Jahre lang geschrieben und du liest es jetzt auch wieder.
Nein, ich habe es nicht gelesen. Ich erzähle das. Ja. Weil der Donald Trump hat so viele Sachen gemacht.
Sie haben es nie geschafft.
Nein, so Aber du schaffst immer, mir reinzureden. Das ist ja unglaublich.
Nein.
Wie war das eigentlich bei dir in der Schule gewesen? Deine Lehrer?
Ich war sehr beliebt. Sehr höher Durchschnitt.
Gut. Also, wirklich, das gefährlichste Verfahren gegen ihn ist das wegen der Geheimdokumente. Dort ist eigentlich alles klar. Jeder andere, der die Geheimdokumente hätte genommen, wäre schon für 20 Jahre im Gefängnis. Aber es war das Unwichtigste gewesen. Es hat ihm am wenigsten gebracht. Man kann nicht einmal wissen, warum er das gemacht hat. Alle anderen Sachen sind wichtig. 6. Januar. Hat er wollen verhindern, dass der Biden Präsident wird, Georgia Wahlen verändern, hat er wollen dort schauen, dass er Georgia geht, dann in New York alle die Fälle gegen seine Firma, hat er einfach die anderen wollen beschissen. Aber im unsinnigsten Fall, wo alles so klar ist, das könnte es werden, Markus.
Nein, Herr Jim. Sie tun jetzt schon seit 10 Jahren gegen Donald Trump ermitteln und sind nie etwas rausgekommen. Steuerhinterziehungen haben sie auch probiert in New York. Sie sind alles probiert. Sie probieren es immer wieder und sie wissen ganz genau, es kommt nichts raus. Das ist gleich wie beim Impeachment. Haben sie auch gewusst, es kommt nichts raus. Es geht nicht um das. Es geht nicht darum, dass sie etwas herausfinden. Übrigens sagt der Geheimdokument, Hillary Clinton ist im Fall nicht angeklagt worden. Wer wahrscheinlich viel schlimmer gewesen. Ihre E-Mails hat man nie untersuchen können, was da eigentlich an Geheimen rausgegangen ist an fremde Mächte. Dort ist eine unglaubliche Schweinerei der Händler. Nein. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum. Du hast jetzt vorher auch gesagt, du bringst ja immer das Gleiche.
Nein, das ist
Al Capone habe ich schon 4000 Mal gehört von dir. Ja. 4000 Mal. Offensichtlich der einzige Fall, den du kennst. Es geht nicht darum, den zu verurteilen. Es geht darum, immer wieder ein Prozesschen laufen zu lassen, dass die Leute können sagen, wie der Roger Schawinski, der ist ein Verbrecher. Das sagen sie jetzt seit 10 Jahren und das hilft den Demokraten.
Also gut, muss man noch sagen, er hätte nicht können angeklagt werden, während er Präsident war. Sind dort die Verfahren nicht durchgegangen, weil es gibt ein Justizdepartement, eine Regelung, dass man einen sitzenden Präsidenten nicht anklagen kann. Also in all diesen Jahren hat man das gar nicht können machen. Der Fall ist jetzt erst später und der ist ein ganz klarer Fall. Und das, jeden anderen, wie ich es vorher gesagt habe,
Er ist seit 2 Jahren nicht mehr Präsident. Sie haben 2 Jahre, 2 fucking Jahre haben sie Zeit gehabt, um ihn zur Anklage zu bringen. Sie haben es probiert in New York, nicht geschafft. Sie haben das mit dem Geheimdokument gewusst im Januar 2020. Es ist nichts passiert, nichts haben sie gemacht. Hör doch auf, Raschi, das ist so naiv, was du da jetzt erzählst. Also, es ist so offensichtlich, dass das politisch motivierte Prozesse sind, wo nur den Demokraten helfen und der Trump wird nie verurteilt
werden. Also ich würde sagen, der wird angeklagt wegen dem. Und dann mal schauen, kann dann immer noch Kandidat bleiben in Amerika, kann man, sogar wenn man im Gefängnis ist, kann man noch Kandidat bleiben, was seltsam ist. Weil wenn einer verurteilt, die dürfen nicht wählen in Amerika, wird ausgeschlossen als Wähler, aber als Kandidat für Präsident kann er das noch machen. Das wird noch kommen. Man muss noch sagen, ich lasse dich immer ausreden. Hör doch mal auf. Es ist erst im Sommer, im August, hat man die meisten Dokumente geholt, wo man dort reingegangen ist, um Mar-a-Lago. Also erst dann, und wie die Mühlen langsam laufen, da hat man sie müssen anschauen, da hat man sie müssen untersuchen etc. Jetzt sind wir im November und jetzt gibt es den Special Counsel und der wird das noch machen.
Roger, das hätte man viel früher machen können, wäre gar kein Problem gewesen. Das Bundesarchiv hat schon im Januar 2020 gewusst, wir wollen jetzt schauen, was für Stoff, das ist übrigens ganz normal, alle Präsidenten haben bis jetzt immer das Problem gehabt, dass sie noch Zeug heimgenommen haben und nachher haben die anderen vom Archiv gesagt, nein, das geht nicht und so weiter, hat man darüber verhandelt. Das ist praktisch bei allen Präsidenten immer so gewesen. Der Punkt ist, sie haben fast 2 Jahre gewartet, bis sie etwas gemacht haben, weil Midterms gekommen sind, weil sie unbedingt gebraucht haben, dass der Trump jetzt wieder ein Thema wird. Sie hätten ihn früher noch schon anklagen können, ist nicht gegangen. Und das Zweite noch zu dem, was ich wollte sagen, Roger, nein. Sie wollen ihn doch gar nicht verurteilen. Es wäre für die Republikaner das Beste, was passieren könnte, wenn der Donald Trump jetzt ins Gefängnis müsste.
Gut, also, dann muss man noch sagen, also, sie haben eben abgewartet, Midterm. Sie haben es nicht wollen vor dem Midterm machen, was jetzt passiert. Es ist also das Gegenteil von dem, was du erzählst. Und überhaupt, du erzählst so viele Sachen, die völlig fake.
Wenn ich die Hausdurchsuchung war, was? Ist die vor dem Midterm oder nach dem Midterm?
Ja.
Ich habe gemeint, sie sei vor dem Midterm, aber ich irre mich wahrscheinlich.
Genau, aber jetzt der Special Counsel ist erst nachher.
Jö, das hat er ja jetzt nur gemacht, weil er verloren hat, der Biden. Ja, jetzt hör doch auf. Der Biden weiss ganz genau, dass das Haus jetzt Investigationen bringt gegen ihn. Deshalb hat er unbedingt müssen müssen jetzt noch schnell den Special Counsel ernennen. Komm, hör
also
auf.
Gut, jetzt die Republikaner haben eine ganz knappe Mehrheit im House of Representatives. Und was werden die machen? Die werden auf der Hand der Biden losgehen, um irgendwie dann den Joe Biden in ein schlechtes Licht zu bringen. Aber die Amerikaner wissen, der Joe Biden im Gegensatz zum Trump ist kein Gauner. Und die wichtigen Sachen, die sie gesagt haben, Inflation, an den Südgrenzen etwas machen, alle die wichtigen Sachen, das ist ihnen viel weniger wichtig als das. Das bringt den Amerikanern nicht, bringt auch den Republikanern nicht, bringt auch nicht den republikanischen Wählen. Was sie haben, andere Sachen, die sie untersuchen wollen, legitim. Afghanistan ist richtig gelaufen, Corona ist das richtig gelaufen. Aber das, was jetzt dann soll ablaufen in Sachen Biden, das ist ein weiterer Rohrkrepierer, Markus.
Ja, da bin ich sogar deiner Meinung. Erstens bin ich der Meinung, dass der Joe Biden einer der korruptesten Politiker ist überhaupt von Amerika. Und wenn sie das würden untersuchen, würden sie das herausfinden. Ich halte es für einen riesen Fehler. Weil es genau das ist, was du sagst. Sie sollten jetzt Zeug machen, die den amerikanischen Bürger etwas bringen. Sie müssen jetzt zeigen, wir sind nicht wie die Demokraten und die ganze Zeit eine Investigation nach der anderen in die Wege leiten, sondern wir machen euer Leben besser. Es gibt eben Immigration wäre ein Thema. Afghanistan, das ist noch nicht gesagt. Mal schauen, was jetzt passiert. Bis jetzt sieht es nicht gut aus. Hunter Biden, finde ich, ist eine never-ending story. Würde nichts bringen, aber gut. Mal schauen.
Also, muss übrigens noch sagen, in der letzten Woche muss ich sagen, Fake News von Markus Sommer hat gesagt, der Demokrat hat nichts gemacht für Leute unter 100'000. Genau das Gegenteil ist dort der Fall gewesen. Der Donald Trump hat Steuern gesenkt für die 5% der Reichsten und die grossen Firmen. Der Biden hat die Mittel und die Unterstützung der Armen so stark erhöht, dass es heute nur noch halb so viele Kinder gibt, die in Armut leben in Amerika.
Aber Roger, Markus, du bist doch Unternehmer und du weißt auch, dass du zuerst mal Wohlstand musst schaffen und nachher kannst verteilen. Sag mal schnell das Wirtschaftswachstum durchschnittlich unter Trump und uns vergleichen mit Joe Biden. Es ist lächerlich, was der Joe Biden bis jetzt angebracht hat. Die Wirtschaft läuft nicht mehr. Unter Trump hat die Wirtschaft prompt, bis Corona kam, ist super. Und das hat genau mit dem zu tun gehabt, dass er Steuern gesenkt hat. Das ist so eine falsche Vorstellung, dass du einfach musst Steuern erhöhen, die Reichen sollen zahlen. Und dann geht es den Armen gut. Nein, den Armen geht es gut, wenn du Wohlstand schaffst.
Also gut, der Markus versteht relativ wenig von Wirtschaft. Der sogenannte Trickle-Down-Effekt, den er da hat, der ist x-mal widerlegt worden.
Was ist denn mit der Schweiz? Ist die Schweiz ein Reichsland oder nicht? Sind wir ein Reichsland geworden, weil wir Sozialisten sind oder Kapitalisten, Roger?
Aber nicht in dem wir jetzt laufen Steuern. Für die Reichen senken.
Wir haben immer noch die tiefsten Steuern, recht gross, sehr tiefe Steuern im Vergleich. Das ist ein Grund, warum wir eines der erfolgreichsten Länder sind von der
immer
Schweiz.
Ablenken. Ich kann noch
ablenken. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Ja, du hast keine Ahnung.
Ja, ich kann noch sagen, was letzte Woche gesagt hast, Demokraten haben nichts gemacht für Leute unter 100'000. Fake News.
Nein, das stimmt. Das bringt doch nichts, wenn ich dir einfach 100'000 Franken gebe. Für nichts. Das bringt eben gar nichts.
Also Kinder, die nichts zu essen haben, in Amerika gibt es Millionen von denen, hat sehr viel. Reden wir doch jetzt über die Ausmachung bei den Republikanern. Wer will denn beerben? Es sind sehr viele, die jetzt plötzlich kommen. Das ist eigentlich die Hoffnung von Donald Trump, dass möglichst viele antreten gegen ihn. Dann tun sich die Stimmen aufsplitten. Das war 2016 schon so gewesen. Und der Kanadier, dort ist er auch nur mit 40% gewählt worden von den republikanischen Kandidaten. Er hat keine Mehrheit gehabt. Also je mehr kommen gegen ihn, umso besser. Und dann passiert das, was du nicht willst, dass er eben dann doch noch mal kommt.
Nein, also erstens kann er durchaus gewinnen. Also bin ich immer noch unsicher. Bei den Republikanern, ob er dann nach der General Election gewinnen kann, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Deshalb würde ich besser finden, er würde jetzt gehen, er würde aufhören. Und das Zweite spielt nicht so eine Rolle. Schau mal die verschiedenen Kandidaten an. Ron DeSantis ist schon so weit voraus. Spielt nicht so eine Rolle.
Also wenn es
spielt keine Rolle. Mike Pence hat nicht viel Chance.
Keine Chance.
Aber der Ding hat auch noch Chance. Der Youngkin hat Chance. Der Pompeo hat Chance. Und Nikki Haley hat totale
Chance. Also immer wenn einer...
Und sind alles sehr gute Kandidaten. Gut. Ich meine, es ist ja wahnsinnig, was die Republikaner an Leute, an Personal anbringen und Demokraten nur Deppen, Senile, unfähige Leute.
Gut, jetzt wollen wir mal schauen, er hat jetzt das gesagt. Jetzt wollen wir mal schauen. Er lacht selber, er weiss, das ist ein Schrott, was er gesagt hat.
Nein, ich möchte mal die Demokraten sehen.
Ja.
Ich möchte die sehen. Du. Die
haben
wirklich
nicht mehr viele gute Leute. Also, Klimakonferenz, Sharm el-Sheikh, ist nicht einmal so gross in den Medien. Ich muss sagen, ich bin total desillusioniert. Das war die 27. Ich habe das Gefühl, wir bringen es einfach nicht an. Und ich habe wirklich Angst und auch Sorge um unsere Kinder, aber vor allem auch um unsere unsere Enkel. Wenn das so weitergeht, jede Klimakonferenz, wo irgendein so kleines Resultat rauskommt, das dann auch nicht umgesetzt wird. Also ich habe das Gefühl, unsere Staatsmänner und Leute von allen Ländern, die versagen bei den wichtigsten Aufgaben. Und das deprimiert mich.
Ja, also ich meine, du hast völlig recht und ich kann das nachvollziehen und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt wäre, aber wir können das nicht sagen, weil sind wir uns wieder einig, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man sagt, hey, Methodenwechsel. Jetzt haben wir es probiert, 27 solche Sitzungen haben wir gehabt, es hat nie den Erfolg gebracht, den wir wollen, CO2-Emissionen haben nicht abgenommen, obwohl man so viele Konferenzen gemacht mit so vielen Abkommen und so weiter. Wir müssen einfach mal einen Paradigmenwechsel anbringen. Und dann heisst zum Beispiel, und das finde ich wirklich das Schlimmste an dieser Klimakonferenz, das Ergebnis, oder? Dass im Prinzip einfach mehr jetzt den Entwicklungsländern ein bisschen Geld geben. Wir können mal kontrollieren, was mit dem Geld machen. Ob sie dann ein Kohlekraftwerk bauen oder so ein Zeich. Nein, hör doch auf, Roger. Wissen wir doch selber, die Entwicklungshilfe ist es praktisch das Gleiche wie Entwicklungshilfe.
Nein, es ist too little, too late.
Es bringt einfach nichts. Correct, also. Und so freche Länder wie Pakistan, wo, also, Dreckländer hoch drei, tönt das uns nachher aufzwingen. Paradigmawechsel, und was heisst das? Wir müssen auf Innovation setzen. Der Westen soll gescheiter das Geld, das er jetzt hier nach Pakistan im Geheimdienst schickt, damit er weiter foltern kann, sollte man gescheiter das Geld brauchen in der Schweiz oder im Westen, um Innovationen zu fördern, um mehr Forschung zu machen, um alles zu machen, damit wir vielleicht einen Ersatz bekommen für fossile Brennstoffe. Aber sicher nicht Pakistan das Geld nachrühren.
Also, der Markus, wie er lebt und lebt, er will zwar, dass der Donald Trump abtritt, aber er redet wie der Donald Trump. Shithole Countries hat er gesagt. Also, müssen wir
findest Pakistan gut? Nein, willst du das verteidigen? Findest du Pakistan ein vorbildliches Land?
Nein, aber ich
kann es. Das ist schlimmer als Katar.
Die Diskussion können wir jetzt nicht führen an dieser Stelle über Pakistan. Ich will nur sagen, was passiert ist dort, das ist too little, too late. Und da habe ich wirklich bedauern für meine Enkel, was die dann in der zweiten Hälfte von dem Jahrhundert noch leben werden, was die dort erfahren müssen. Okay, vielleicht ein bisschen Vorschau da für meine Sendung in nächster Zeit. Also am Sonntag bei Blue Zoom der Moritz Leuenberger und am nächsten Sonntag im Doppelpunkt habe ich Jacqueline Badran, so von der Bundesratswahl sicher auch noch interessant von ihr zu hören. Ist ein neues Buch rausgekommen von ihr oder über sie. Ist sicher auch ein spannendes Thema. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.